Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Was würde Viktor Klemperer zu dieser Diskussion sagen? Ich wüsste das wirklich gerne. Wir können den Literaturwissenschaftler, einen konvertierten Literaturwissenschaftler in Deutschland jüdischer Herkunft, natürlich leider nicht mehr fragen. Er ist 1960 in Dresden gestorben. Wenn Sie sich jetzt aber fragen, welche Diskussion, das können wir nachtragen. Darüber, wer sein Buch LTI lesen kann, lesen darf, lesen will. LTI, das ist ein Buch über die Sprache des Dritten Reiches. Bisschen mehr dazu gleich noch. Ein Buch eines Menschen, also der den Holocaust überlebt hat. Und das will heute der Kabarettist Uwe Steimle lesen. Steimle, der auch durch antisemitische Erzählungen schon mal aufgefallen ist. Und zwar auf einer Veranstaltung der Freien Wähler und einer Buchhändlerin aus dem neurechten Umfeld in Dresden. Das fand der Reklamverlag, der hat die Rechte am Buch, erst ein bisschen kritisch, hat dann aber doch zugestimmt. Die linke Kulturbürgermeisterin in Dresden, die wollte die Räume der Stadt nicht zur Verfügung stellen, wurde dann aber überstimmt. Kann also, Stand jetzt heute Abend, wie geplant stattfinden. Ist das in Ordnung? Wird das Buch da missbraucht? Kann man das von rechter Seite eigentlich umdeuten? Ist das irgendwie ein Versuch, der Methode hat? Das ist ein Thema des Philosophen Thomas Mayer von der Uni München, jetzt am Telefon. Hallo, herzlich willkommen.
Haben Sie vielen Dank. Guten Abend.
Wie Neurechte Lingua Terti Imperii, LTI, umdeuten wollen. Dazu haben Sie schon vor einiger Zeit mal eine Vorlesung gehabt. Das ist also für Sie jetzt kein überraschender Moment, dass das passiert. Für alle, die das Buch nicht kennen, vielleicht noch mal kurz. LTI, 1947 veröffentlicht. Was muss man über dieses Buch wissen?
Ja, die Erstveröffentlichung in der Tat 1947, die erste Notiz zu solchen Überlegungen, eine Analyse nationalsozialistisch geprägter oder von in Nationalsozialismus gebrauchter Worte, datiert auf den 30.06.1933. Ab 1935 verwendet Klemperer das Kürzel LTI und ab 1938 steht das eigentlich fest. Das ist ein Buch, das fast komplett in der Vergangenheitsform geschrieben ist. Wenn er in die Gegenwart wechselt, um die Begriffe zu erläutern, dann um Lernprozesse oder Verschärfungen in der Bedeutung dieser Worte herauszustellen. Wenn ich Ihnen einen Eindruck und den Hörerinnen und Hörern einen ersten Eindruck vermitteln darf, zitiere ich ganz kurz den allerersten Begriff, den er analysiert. Strafexpedition ist das erste Wort, das ich als spezifisch narzisstisch empfand, ist das allererste meiner LTI und ist das allerletzte, das ich von T gehört habe. Ich hing den Hörer hin, ohne die Einladung nur erst abzulehnen. Also er vermischt Autobiografisches mit Analytischem. Das gibt dem Buch ein ganz besonderes Gepräge und fasziniert viele Leserinnen und Leser bis heute und scheint dadurch auch etwas Zeitloses zu haben.
Es fasziniert bis heute, aber es hat dann damals auch nach der Veröffentlichung, also 1947 in Berlin veröffentlicht und es hat danach auch sehr viel interessiert in der DDR. Es war in der DDR-Opposition ein viel beachtetes Buch, ein wichtiges Buch. Warum? Was hat man aus dieser Sprache, die er beschrieben hat, dann in der DDR besonders interessant gefunden?
Also zunächst einmal war es ein Buch, das auch die Regierenden fasziniert hat. Man hat Viktor Klemperer 1952 den Nationalpreis dritter Klasse verliehen und im Jahr darauf wurde er in die Akademie aufgenommen. Er wurde auch Mitglied der Volkskammer. Aber Klemperer war dort schon längst an einem Werk, das er die Sprache des Vierten Reiches nennen wollte, nämlich über die DDR. Später dann in den 70er und 80ern fand man in LTI sozusagen die Zwischenräume, die die eigene Unterdrückung innerhalb des Unrechtsstaates DDR adäquat abgebildet hat. Gerade weil er radikal subjektiv geschrieben hat, konnten sich dort unterschiedliche Personen, die selbst Unrechtserfahrungen erlitten haben, sich wiederfinden. Und das hat Teile der DDR-Bürger, Rechtlerinnen und Rechtler fasziniert und vor allen Dingen angeregt zum Weiterdenken, denn es war jedem die... Ja, bitte.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es hat angeregt, aber es hat sprachlich interessiert, weil sprachlich da was passiert. Also das sind natürlich ganz viele Kapitel, ganz viele Teile, ganz viele einzelne Dinge, die sich Klemperer anschaut. Aber um nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was ist das, was er da sprachlich beschreibt, wenn man das auf einen kurzen Punkt bringt, die Sprache des Dritten Reiches? Wie gesagt, großes Buch, aber wenn man das auf einen kleinen Punkt bringen kann.
Dann ist es die Verführbarkeit von Sprache und das Umfunktionieren von Sprache, sodass Sprache und Handlung eins werden. So, dass Sprache rechtfertigt, zum einen, was getan wurde, und umgekehrt Sprache vorbereitet, was noch getan werden soll. Denken Sie an die Sonderbehandlung. Da steckt sozusagen alles drin. Da sind die Vernichtungs- und Konzentrationslager drin und da steckt auch das Ausgewählte drin, die Sonderbehandlung. Und das vermittelt durch die persönlichen Erfahrungen, wirkte sozusagen direkt auf die Leserinnen und Leser.
Und gleichzeitig ja auch ein Wort, was eben so scheinbar unschuldig daherkommt, wenn man eben diese Geschichte und diese Anteile, die sie gerade beschrieben hat, nicht im Kopf hat. Wenn man diese Geschichte jetzt kennt, dieses Buches, das, was Sie gerade beschrieben haben, und dann dieses eine Wort, in dem so viel drinsteckt, Sonderbehandlung, dann kann man sich ja eigentlich fast gar nicht vorstellen, wie kann man dieses Buch eigentlich von rechts umdeuten, instrumentalisieren, ganz praktisch. Aber das beobachten Sie.
LTI ist nicht das erste und wird nicht das letzte Buch sein, das wir sozusagen in keiner Weise mit der intellektuellen oder der öffentlichen Rechten in Verbindung bringen. Es gibt eine seit langem eingeübte Strategie, eine Art Teilhabe am Diskurs einzuklagen und zu sagen, warum dürfen nur die sogenannten Gutmenschen, die Liberalen, Konservativen oder gar Linken, sich die Erkenntnisse solcher Bücher zunutze machen? Das ist ein Spiel mit einem leichten Blinzeln, denn natürlich sehen sich die Veranstalterinnen und Veranstalter, denen ich erst einmal gar keinen bösen Willen unterstellen möchte, und hier blinzle ich ebenfalls, diese Texte sich zunutze machen und sich selbst in diese Opfergeschichte mit einschreiben.
Diese Opfererzählung. Es fühlt sich auf jeden Fall, ohne Blinzeln, es fühlt sich nicht gut an, wenn das Buch eines Mannes, der ja auch in seinen Tagebüchern zum Beispiel, die posthum erschienen sind, wahnsinnig viel aufgezeigt hat, wie schlimm diese Zeit gewesen ist für den Menschen mit jüdischer Herkunft, der dann konvertiert ist. So, und dann nutzen das andere. Wir haben darüber gesprochen heute früh mit dem Schriftsteller Ingo Schulze und haben ihn gefragt, wie er das sieht, welche Sorge oder auch nicht er hat, wenn eben jetzt andere dieses Buch lesen. Hören wir mal ein kurzes Beispiel aus dem Gespräch.
Missbrauchen lässt sich alles, aber das würde ich jetzt, wie gesagt, nicht unterstellen wollen. Und es ist ein Buch, das vielleicht viele, die da hingehen, nochmal überraschen wird. Also ich finde, es ist so stark, dass ich da erstmal keine Angst hätte.
Also er hat keine Angst, dass das missbraucht werden kann. Er sagt, das ist ein so starkes Buch. Wie sehen Sie das? Ist das so stark? Man soll das lesen, man muss und soll es auch heute lesen, oder haben Sie da auch Bauchschmerzen?
Ich habe natürlich Bauchschmerzen, aber ich würde tatsächlich hingehen, denn dieses Buch müsste diesen Leuten eigentlich ständig ins Gesicht schlagen. Und die Identifikationsfreude, die viele Alt- und Neurechte am Entdecken von Literatur, die eigentlich gegen sie steht, zeigen, die währt auch nur kurze Zeit. Die werden das schnell zur Seite legen. Aber auch in dem Fall setze ich ganz bewusst und voller Vertrauen auf die Dresdner Stadtgesellschaft. Denn die kann heute Abend in Dresden-Neustadt in der Eisenbahnstraße 1 in die wunderbare neue Synagoge gehen. Dort wird von Schauspielerinnen und Schauspielern des Staatsschauspiels Dresden aus LTI gelesen. Man kann lebendiges jüdisches Leben an diesem 9. November erleben. Und ich denke, ein besseres Gegengift mit LTI kann es gar nicht gegen diese, sagen wir mal, diesen Nebeneffekt, der sich gerne in den Mittelpunkt stellen möchte.
Thomas Mayer sagt das, Philosoph an der LMU. München hat damit schon gesagt, was sie, wenn sie in Dresden sind oder da heute noch hinkommen, auch machen können als alternative Veranstaltung. Und wir diskutieren natürlich nicht nur im Vorfeld, wie diese Lesungen beide gewesen sind, was da passiert ist oder nicht, können Sie morgen früh bei uns hören, ab 8:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr, Herr Mayer.
Ich danke Ihnen, Herr Stucke.